Sie spürte ihre Hand von einer festen Hand umklammert. Und die großen dunklen Augen mit den glänzenden Wimpern hefteten sich, anstatt den ihren auszuweichen, anklagend auf sie. Sie wollte nicht schon wieder zittern. »Das ist nicht so wichtig, nicht so wichtig. Ich muss nur 2 oder 3 schroffe Worte finden, auf die er mit irgendeiner wüsten Beleidigung antworten kann. Dann wird er schmollen und ich werde ihm verzeihen. Mehr ist es nicht.« Aber ihr fiel der dringend gesuchte Tadel nicht ein, der den Ausdruck in diesem Blick verändert hätte. »Komm, komm, Kleiner. Du weißt, gewisse Scherze dulde ich nicht lange.« Gleichzeitig fand sie den Klang ihrer Stimme schwach und unecht. »Das klingt falsch. Das klingt nach schlechtem Theater.« Die 23:30 Uhr-Sonne erreichte den Tisch, der zwischen ihnen stand, und Leas polierte Nägel glänzten. Der Sonnenstrahl fiel jedoch auch auf ihre großen, wohlgeformten Hände, und sie sellierte in die erschlaffte, zarte Haut am Handrücken und um das Handgelenk herum komplizierte Netzgewebe, konzentrische Furchen, winzige Parallelogramme, wie sie die Trockenheit nach Regenfällen in den Lehmboden gräbt. Lea rieb sich zerstreut die Hände und wandte den Kopf, um Cheries Aufmerksamkeit zur Straße hinzulenken. Doch er ließ sich von seiner kläglichen, hundeähnlichen Versunkenheit nicht abbringen. Plötzlich griff er nach den beiden schamhaften Händen, die so taten, als spielten sie mit dem Gürtel, küsste sie wieder und wieder, schmiegte dann seine Wange hinein und murmelte: »Meine Nunun, oh, meine arme Nunun!« »Lass mich!« schrie sie mit einer unerklärlichen Wut und riss ihre Hände los. Sie brauchte eine Weile, bis sie sich wieder in der Gewalt hatte, und erschrak über ihre Schwäche, denn um ein Haar wäre sie in Tränen ausgebrochen. Sobald sie dazu in der Lage war, begann sie zu sprechen und lächelte. »Also, jetzt auf einmal bedauerst du mich? Warum hast du mich denn vorhin angeklagt?« »Ich hatte Unrecht«, sagte er demütig. »Du warst für mich...« Er machte eine Geste, die sein Unvermögen ausdrückte, Worte zu finden, die ihrer würdig waren. »Du warst?« unterstrich sie in schneidendem Ton. »Das klingt ja wie eine Grabrede, mein lieber Junge.« »Siehst du?« sagte er vorwurfsvoll. Er schüttelte den Kopf und sie sah sehr wohl, dass sie ihn nicht verärgern konnte. Sie spannte alle ihre Muskeln an und zügelte ihre Gedanken mit Hilfe von 2, 3 immer gleichen, tief in ihrem Inneren wiederholten Worten. »Er ist da, vor mir. Also bitte, er ist doch immer noch da. Er ist nicht außer Reichweite. Aber ist er wirklich noch da, vor mir?« Ihre Gedanken entzogen sich dieser rhythmischen Selbstzucht und ein großes inneres Wehklagen trat an die Stelle der beschwörenden Worte. »Ach, wenn ich doch nur den Augenblick wiederhaben könnte, in dem ich zu ihm gesagt habe, dein zweites Brot, Cheri? Dieser Augenblick ist uns noch so nah. Er ist nicht für immer verloren. Er gehört noch nicht der Vergangenheit an. Wir wollen unser Leben von jenem Augenblick an wieder aufnehmen. Das Wenige, was seither geschehen ist, soll nicht zählen. Ich lösche es aus. Ich lösche es aus. Ich werde mit ihm reden, als hätte es diese paar Minuten nicht gegeben. Ich werde mit ihm, naja, über die Abreise reden, über das Gepäck.« Sie sprach tatsächlich und sagte: »Ich sehe ein, dass ich einen Mann nicht ernst nehmen kann, der aus Willensschwäche imstande ist, 2 Frauen in Verwirrung zu stürzen. Glaubst du, ich verstehe nicht? Und was die Reisen angeht, so liebst du sie möglichst kurz, oder? Gestern in Nui, heute hier, aber morgen? Wohin morgen? Hierher? Nein. Nein, mein Kleiner, du brauchst nicht zu lügen. Diese arme Sündermine würde nicht einmal eine täuschen, die dümmer ist als ich. wenn es so etwas überhaupt gibt. Ihre ungestüme Handbewegung, die in Richtung Neuilly wies, stieß eine Kuchenschale um, die Cherie wieder aufstellte. Je länger sie sprach, desto größer ließ sie ihren Kummer werden, verwandelte ihn in einen aggressiven und eifersüchtigen, brennenden Schmerz, den geschwätzigen Schmerz einer jungen Frau. Die Schminke auf ihren Wangen wurde weinrot. Eine vom Brenneisen gedrehte Haarlocke fiel auf ihren Nacken wie eine kleine, vertrocknete Schlange. Sogar die da drüben, sogar deine Frau wirst du nicht jedes Mal antreffen, wenn es dir beliebt, nach Hause zurückzukehren. Eine Frau, mein Kleiner. Man weiß nicht so genau, wie man sie erobert, aber noch weniger weiß man, wie sie einem entgleitet. Du wirst deine von Charlotte bewachen lassen, was? Keine schlechte Idee. Ach, werde ich lachen an dem Tag, wo... Cherie stand auf, bleich und ernst. Nun, nun! Was, nun, nun? Was, nun, nun? Glaubst du, du kannst mir Angst machen? Ach, du willst auf deinen eigenen Beinen laufen? Dann lauf! Du kannst sicher sein, dass du mit einer Tochter von Marie-Laure weit herumkommen wirst. Sie hat keine schönen Arme und ein flaches Hinterteil, aber das wird sie nicht daran hindern. Ich verbiete dir nun, nun! Er packte ihre beiden Arme, doch sie stand auf, befreite sich energisch und brach in ein heiseres Lachen aus. Aber sicher doch, ich verbiete dir, auch nur ein Wort gegen meine Frau zu sagen, nicht wahr? Er ging um den Tisch und trat, vor Entrüstung bebend, ganz nah an sie heran. Nein, ich verbiete dir, hörst du, ich verbiete dir, mir meine Nunun kaputt zu machen. Sie wich zurück und stammelte, was soll das heißen? Er folgte ihr, so als sei er entschlossen, sie zu schlagen. Ja, darf Nunun denn so sprechen? Was sind das für Manieren? Auf einmal schmutzige kleine Beleidigungen in der Art von Madame Pelou? Und das aus deinem Mund, Nunun? Hochmütig warf er den Kopf zurück. Ich weiß, wie Nunun sprechen sollte. Ich weiß, wie sie denken sollte. Ich hatte Zeit genug, es zu erfahren. Ich habe den Tag nicht vergessen, an dem du, kurz bevor ich die Kleine heiratete, zu mir gesagt hast, sei wenigstens nicht gemein. Versuche, ihr nicht weh zu tun. Es kommt mir ein wenig so vor, als würde man einem Windhund ein Reh vorwerfen. Das sind Worte. Das bist du. Und am Abend vor meiner Hochzeit, als ich mich davonstahl, um dich zu besuchen, ich erinnere mich genau, da hast du zu mir gesagt. Die Stimme versagte ihm. Alle seine Züge hellten sich auf im Feuer einer Erinnerung. Cherie, geh! Er legte seine Hände auf Leas Schultern. »Und bist du nicht heute Nacht noch?« fuhr er fort. »Vor allem darum besorgt gewesen, ob ich dort auch ja niemandem zu viel Schmerzen bereitet hätte? Meine Nunun? Als fabelhafte Person habe ich dich kennengelernt. Als fabelhafte Person habe ich dich geliebt, als es mit uns anfing. Wenn wir schon Schluss machen müssen, musst du dann auch gleich wie die anderen Frauen sein?« Sie spürte verschwommen die List hinter dieser Huldigung und setzte sich, verbarg ihr Gesicht in den Händen. »Wie hart du bist, wie hart du bist«, stammelte sie. »Warum bist du zurückgekommen? Ich war so ruhig, so allein, so gewöhnt an...« Sie hörte sich lügen und unterbrach sich. »Ich nicht«, antwortete er rasch. »Ich bin zurückgekommen, weil...« Er breitete die Arme aus, ließ sie sinken, öffnete sie wieder. »Weil ich es nicht länger ohne dich aushalten konnte. Da braucht man gar nicht erst nach einem anderen Grund zu suchen.« Einen Augenblick lang verharrten sie schweigend. Niedergeschlagen betrachtete sie diesen ungeduldigen jungen Mann, der weiß war wie eine Möwe und dessen Füße und offene Arme bereit schienen, sich in die Luft zu schwingen. Cheries dunkle Augen schweiften über sie hinweg. »Ah, du kannst dich rühmen«, sagte er plötzlich. »Du kannst dich rühmen, dass du mich, vor allem seit 3 Monaten, ein Leben hast führen lassen. Ein Leben.« »Ich? Wer denn sonst?« »Wenn die Tür aufging, nun. Ein Telefonanruf, nun. Ein Brief im Postkasten am Gartentor, vielleicht nun. Bis hin zum Wein, den ich trank, ich suchte dich und fand nie deinen Pommery. Und in der Nacht erst, ach du meine Güte.« Er ging sehr schnell und lautlos auf dem Teppich hin und her. »Ich kann wohl sagen, dass ich weiß, was es heißt, wegen einer Frau zu leiden. Ja, jetzt warte ich auf die, die nach dir kommen. Nichts als Luft. Ach, du hast mich ganz schön vergiftet.« Langsam richtete sie sich auf und verfolgte mit wiegendem Oberkörper das Kommen und Gehen Cheries. Sie hatte trockene, glühende Wangen, von einem fiebrigen Rot, neben dem das Blau ihrer Augen beinahe unerträglich wirkte. Er ging mit gesenktem Kopf auf und ab und hörte nicht auf zu sprechen. »Und, glaub mir, Neuilly ohne dich, in der ersten Zeit nach meiner Rückkehr, übrigens alles ohne dich, ich wäre beinahe verrückt geworden. Eines Abends war die Kleine krank, ich weiß nicht mehr was, Schmerzen, Kopfweh, sie tat mir leid, aber ich bin aus dem Zimmer gegangen, weil nichts in der Welt mich davon abgehalten hätte, ihr zu sagen, warte, weine nicht, ich werde Nunun holen, sie wird dich gesund machen. Übrigens, du wärst doch gekommen, oder, Nunun? Ach, Herrje, dieses Leben. Im Hotel Morris hatte ich mir Desmond angeheuert, gegen gute Bezahlung, und manchmal habe ich ihm Sachen erzählt. Ich sagte zu ihm, so als kenne er dich nicht. Mein Alter, eine Haut wie ihre, so etwas gibt es gar nicht. Und du weißt doch, dein Saphirklunker, nun, mein Alter, versteck ihn lieber, denn das Blau ihrer Augen, das wird auch bei Licht nicht grau. Und ich erzählte ihm, wie erbarmungslos du sein kannst, wenn du willst, und dass niemand bei dir das letzte Wort hat, ich genauso wenig wie die anderen. Ich sagte zu ihm, mein Alter, wenn diese Frau den richtigen Hut aufhat, deinen dunkelblauen mit den Flügeln, nun, den vom letzten Sommer. Und ihre Art, sich zu kleiden, da kannst du ganz gleich welche Frau neben sie stellen, da hat keine was zu vermelden. Und dann deine famose Art zu sprechen, zu gehen, dein Lächeln, dein vornehmes Auftreten. Ich sagte zu Desmond, ach, eine Frau wie Lea, das will schon was heißen. Voll Besitzerstolz schnalzte er mit den Fingern und blieb außer Atem vor lauter Sprechen und Gehen stehen. Das alles habe ich nie zu Desmond gesagt, dachte er. Und dennoch habe ich nicht gelogen. Desmond hat ohnehin verstanden. Er wollte fortfahren und sah Lea an. Sie hörte ihm noch immer zu. Sehr aufrecht saß sie jetzt da und zeigte ihm im vollen Licht ihr edles, aufgelöstes Gesicht, das von brennenden, eingetrockneten Tränen blank geputzt war. Ein unsichtbares Gewicht zog Kinn und Wangen nach unten und ließ die zitternden Mundwinkel traurig wirken. In diesem Schiffbruch der Schönheit fand Cherie die hübsche, herrische Nase unversehrt wieder und auch ihre Augen, die so blau waren wie eine blaue Blume. Und jetzt, verstehst du, nun, nachdem ich monatelang ein solches Leben geführt habe, jetzt komme ich hierher und... Er hielt inne, entsetzt über das, was er beinahe gesagt hätte. Jetzt kommst du hierher und findest eine alte Frau, sagte Lea mit schwacher, ruhiger Stimme. Nun, hör doch, nun. Er warf sich vor ihr auf die Knie und in seinem Gesicht konnte sie die Feigheit eines Kindes lesen, das keine Worte mehr findet, um eine Schuld zu verbergen. »Und du findest eine alte Frau«, wiederholte Lea. »Wovor hast du nur Angst, Kleiner?« Sie legte ihren Arm um Cheries Schultern und spürte, wie er erstarrte, spürte den Widerstand dieses Körpers, der litt, weil sie verletzt war. »So komm doch, mein Cherie. Wovor hast du Angst, mir Kummer bereitet zu haben? Du sollst nicht meinen, mein Schöner, ich bin dir doch dankbar.« Stöhnend erhob er Einspruch und schlug kraftlos um sich. Sie legte ihre Wange auf das wirre, schwarze Haar. »Du hast all das gesagt? Hast all das über mich gedacht? Sag, war ich wirklich so schön in deinen Augen? So gut? In einem Alter, wo so viele Frauen aufgehört haben zu leben, war ich für dich die schönste, die beste aller Frauen? Und du hast mich geliebt? Wie dankbar ich dir bin, mein Liebster. Die fabelhafteste, hast du gesagt. Armer Kleiner.« Er ließ sich in Leas Arme fallen und sie hielt ihn fest. »Wäre ich die fabelhafteste gewesen, dann hätte ich aus dir einen Mann gemacht, anstatt ausschließlich an die Lust deines Körpers zu denken und an die meine. Die fabelhafteste? Nein, nein, die war ich nicht, mein Cheri, weil ich dich behalten habe. Und jetzt ist es reichlich spät.« Er schien in Leas Armen zu schlafen, doch seine hartnäckig geschlossenen Lider zitterten unaufhörlich und mit unbeweglicher, zusammengeballter Hand klammerte er sich an ihren Morgenmantel, der langsam zerriss. »Jetzt ist es reichlich spät. Reichlich spät. Trotz allem«, sie beugte sich über ihn, »mein Liebster, hör mir zu. Hör mir mit offenen Augen zu. Hab keine Angst, mich anzusehen. Ich bin trotz allem diese Frau, die du geliebt hast, weißt du, die fabelhafteste aller Frauen.« Er öffnete die Augen und sein ernster, feuchter Blick war schon erfüllt von einer flehenden, selbstsüchtigen Hoffnung. Lea drehte den Kopf weg. Seine Augen. Ach, machen wir es kurz. Sie legte ihre Wange auf Cheries Stirn. »Ich war es, Kleiner. Ich war wirklich diese Frau, die zu dir sagte, tu niemandem unnötig weh, schone das Reh. Ich hatte es vergessen. Zum Glück hast du daran gedacht. Du löst dich recht spät von mir, mein ungezogener Säugling. Ich habe dich zu lange auf dem Arm getragen. Und nun hast du selbst schwer zu tragen. Eine junge Frau, vielleicht ein Kind. Ich bin verantwortlich für alles, was dir fehlt. Ja, ja, mein Schöner, da bist du nun, durch meine Schuld, mit 25 Jahren, so munter, so verwöhnt und gleichzeitig so finster. Das macht mir große Sorgen. Du wirst leiden. Du wirst anderen Leid zufügen. Du, der mich geliebt hat.« Die Hand, die langsam ihren Morgenrock zerriss, verkrampfte sich, und Lea fühlte die Krallen des ungezogenen Säuglings auf ihrer Brust. »Du, der du mich geliebt hast«, fuhr sie nach einer Pause fort, »kannst du, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll.« Er rückte von ihr weg, um ihr zuzuhören, und beinahe hätte sie ihn angeschrien, »leg deine Hand wieder auf meine Brust und deine Nägel in die Kratzspuren. Meine Kraft verlässt mich, sobald sich dein Fleisch von mir entfernt.« Nun stützte sie sich auf ihn, der vor ihr kniete, und fuhr fort, Du, der du mich geliebt hast. Du, der du mich vermissen wirst. Sie lächelte ihn an und blickte ihm in die Augen. Ganz schön eitel, was? Ich möchte, dass du, der du mich vermissen wirst, dass du, sobald du spürst, kurz davor zu sein, das Reh, das dein Gut, deine Bürde ist, zu erschrecken, dich zurückhältst und in solchen Augenblicken all das erfindest, was ich dich nicht gelehrt habe. Ich habe nie mit dir über die Zukunft gesprochen. Verzeih mir, Cherie. Ich habe dich geliebt, als müssten wir beide schon in der nächsten Stunde sterben. Weil ich 24 Jahre vor dir geboren wurde, war ich verurteilt und habe dich mitgerissen. Er hörte ihr mit einer Aufmerksamkeit zu, die ihn hart aussehen ließ. Sie strich mit ihrer Hand über die ängstliche Stirn, um eine Falte fortzuwischen. Kannst du dir vorstellen, Cherie, wie wir gemeinsam nach Armenonville zum Essen fahren? Kannst du dir vorstellen, dass wir beide Madame und Monsieur Lily einladen? Sie lachte traurig und schauderte. Ach, ich bin genauso am Ende wie diese Alte. Schnell, schnell, Kleiner, hol dir deine Jugend. Sie ist nur wegen der reifen Damen ein wenig angeschlagen worden. Aber es ist noch genug davon übrig. Es ist noch genug übrig für dieses Kind, das auf dich wartet. Du hast von der Jugend gekostet. Sie stellt einen nicht zufrieden, aber man kehrt doch zu ihr zurück. Ha, du hast nicht erst heute Nacht angefangen zu vergleichen. Und was soll das eigentlich, dass ich hier Ratschläge erteile und meine Seelengröße zur Schau stelle? Was weiß ich denn schon von euch beiden? Sie liebt dich. Jetzt soll sie zittern, sie wird wie eine Verliebte leiden und nicht wie eine irregeleitete Mama. Zu ihr wirst du als Gebieter sprechen und nicht als launischer Gigolo. Geh, geh schnell. Sie sprach in einem hastigen, flehenden Ton. Er stand vor ihr, hörte ihr zu und sah mit seiner nackten Brust und den zerzausten Haaren so verlockend aus, dass sie ihre Hände, die nach ihm greifen wollten, ineinander schlang. Vielleicht durchschaute er sie und wich nicht aus. Eine Hoffnung genauso unsinnig wie jene, die Menschen überkommt, die von einem Turm herabstürzen, blitzte zwischen ihnen auf und erlosch. »Geh«, sagte sie leise. »Ich liebe dich. Es ist zu spät. Geh fort, aber geh gleich. Zieh dich an.« Sie stand auf und brachte ihm seine Schuhe, legte das zerknitterte Hemd und die Socken bereit. Er drehte sich hin und her, bewegte ungeschickt die Finger, als seien ihre Spitzen erstarrt, und sie musste auch die Hosenträger und die Krawatte finden. Aber sie vermied es, in seine Nähe zu kommen und half ihm nicht. Während er sich ankleidete, blickte sie immer wieder in den Hof, als erwarte sie einen Wagen. Angezogen wirkte er blasser. Ein Schatten ließ die müden Augen noch größer wirken. »Du fühlst dich doch nicht etwa krank?«, fragte sie ihn. Und zaghaft, mit niedergeschlagenen Augen, fügte sie hinzu. »Du könntest dich ausruhen.« Aber sie bekam sich gleich wieder in die Gewalt und ging auf ihn zu, als schwebe er in einer großen Gefahr. »Nein, nein, geh lieber nach Hause. Geh schnell. Es ist noch nicht einmal Mittag. Ein schönes, heißes Bad wird dir wieder auf die Beine helfen. Und dann die frische Luft. Hier deine Handschuhe. Ach ja, dein Hut liegt auf dem Boden. Zieh deinen Mantel an. Es könnte ein wenig kühl sein. Auf Wiedersehen, mein Cherie. Auf Wiedersehen. Ja, so ist es. Bestell, Charlotte!« Sie schloss die Tür hinter ihm. Und das Schweigen setzte ihren verzweifelten, leeren Worten ein Ende. Sie hörte Cherie im Treppenhaus stolpern und lief ans Fenster. Er ging die Freitreppe hinunter und blieb mitten im Hof stehen. »Er kehrt um! Er kehrt um!« schrie sie und hob die Arme in die Höhe. Eine keuchende alte Frau wiederholte im länglichen Spiegel ihre Bewegung und Lea fragte sich, was sie mit dieser Verrückten gemein haben könnte. Jerry setzte seinen Weg fort, öffnete das Gartentor und trat auf die Straße hinaus. Auf dem Bürgersteig knöpfte er seinen Mantel zu, um sein Hemd vom Vortag zu verbergen. Lea ließ den Vorhang wieder fallen. Aber sie konnte gerade noch sehen, wie Jerry den Kopf zum frühlingshaften Himmel und zu den blütenbeladenen Kastanien hob und im Gehen tief Atem holte, wie ein Entkommener.